für die, die vielleicht noch nicht so lange in dieser Gemeinde sind, von dieser Gemeinde heraus ist ja auch die Gemeinde Mönchengladbach gegründet worden. So über den Umweg Viersen und so, eine ganz spannende Geschichte. Aber auch diese Gemeinde ist ursprünglich mal von hier aus gegründet worden. So wie auch diese Gemeinde ursprünglich mal gegründet wurde, weil Geschwister auf dem Weg waren und hier noch keine Gemeinde war und sie hier gestartet haben. Und damals gab es, glaube ich, große Hilfe aus Aachen von dem Bruder Krüger. Naja, gut. Wir sind jetzt nicht im Willkommensseminar, da gehen wir mal ein bisschen tiefer auch in die Geschichte unserer Gemeinde hinein. Ich finde das immer sehr spannend, was Gott so tut und getan hat. Jetzt wollen wir zur Predigt kommen und da ich letzten Sonntag, so bedingt durch die Taufe, da war irgendwie viel Spontanes, ich sag mal vom Heiligen Geist geschenktes, zusätzlich in meiner Predigt drin, sodass ich überhaupt bei weitem nicht fertig geworden bin letzte Woche mit dem, was ich eigentlich alles vorbereitet hatte. So, und dann war ich hin und her gerissen, dachte, okay, trotzdem mache ich eine neue Predigt oder soll ich doch hier das nochmal bringen? Und da bin ich auch besonders von einem Bruder aus unserer Gemeinde, der auch Kleingruppenleiter ist und das Handout kannte, doch stark ermutigt worden, hier doch nochmal anzuknüpfen und quasi einen zweiten Teil jetzt zu predigen zu dem Thema Buße. Buße, wie ich eingangs schon sagte, übrigens, wer letzte Woche nicht da war, ist jetzt kein Problem. Also das kann man heute auch so verstehen, ohne die erste Predigt gehört zu haben. Man kann sie allerdings auch noch nachhören im Nachhinein, wenn man will, auf unserer Internetseite evangeliumshaus.de. Ja, Buße, also ist nicht der Plural von Bus, oder ist auch, ne? Eigentlich auch. Oder wie schreibt man Plural von Bus ist? Mit zwei kleinen S, ne? Also, okay. Ich habe jetzt allerdings auch schon mal gefunden, dass man das Wort Buße, habe ich auch schon mit zwei S gesehen. Das ist dann aber falsch, okay. Gut, dann haben wir ja was gelernt. Ilse sitzt hier in der zweiten Reihe, sie ist ja Lehrerin, von daher vielen Dank. Dann halten wir das jetzt auch mal geklärt. Also mit einem scharfen S, dann ist das, worüber heute die Predigt geht, mit zwei normalen S. Das wäre dann der Plural vom Bus. Okay. Also, es geht nicht um Busse, in denen Menschen sitzen und fahren, sondern es geht um etwas unglaublich Grundlegendes des Glaubens. Man kann sagen, ohne das irgendwie ansatzweise nur begriffen zu haben und auch umgesetzt zu haben, ist man gar kein Christ. Bisschen provozierend, bisschen herausfordernd, aber so ist es, schlicht und ergreifend. Wir schauen in unseren Ausgangstext. So, ja, da ist es, Apostelgeschichte 2, derselbe Text, den wir auch letzte Woche schon hatten. Und dort finden wir ja die sehr zentrale Aussage über Buße. Apostelgeschichte 2, Abvers 37. Als sie aber das hörten, Petrus hat gerade gepredigt und er hat alle sehr herausgefordert, Riesenmenge, tausende von Menschen waren dort, in Jerusalem war das und dort war gerade ein großes Fest. Als sie das aber hörten, nämlich dass Petrus gesagt hat, ihr alle habt Christus gekreuzigt. Ups, eigentlich eine Aussage, wo die erste Reaktion von Menschen ist, nee, also ich nicht. Aber doch, es geschah das große Wunder, dass es ihnen durchs Herz drang. Das ist eines der größten Wunder, was es gibt auf diesem Planeten. Ich möchte mal sagen, das finde ich ein größeres Wunder als eine spontane Krankenheilung. Denn hier geht es um die Heilung des menschlichen Herzens. Und das menschliche Herz sträubt sich normalerweise dagegen, überhaupt bis zu dieser Einsicht zu kommen, zu sagen, ich habe einen Anteil daran, dass Christus sterben musste. Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und ich glaube, ich kann das nicht genug füllen mit Gefühlen der Verzweiflung, denn ich bin davon sehr überzeugt, dass das nicht so eine Frage war, so wie, naja, wisst ihr vielleicht, wie morgen das Wetter ist oder wie ist das letzte Fußballergebnis gewesen? Das war hier nicht die Frage nach einer sachlichen Information, sondern das war ein Ausruf von Verzweiflung. Sie haben gerade empfangen und akzeptiert und begriffen, stimmt, wir sind mitschuldig, dass Christus sterben musste am Kreuz und es dringt ihnen durchs Herz und sie sagen, was können wir jetzt noch tun? Wir sind ja verloren, wir sind ja Mörder, wir sind ja schuldig. Was können wir jetzt noch tun? Gibt es hier irgendwie eine Lösung für uns? Das war, was in den Herzen los war. Und hier nun die Antwort, Petrus sagt, tut Buße, das ist der erste Schritt, der grundlegende Schritt. Wer den Schritt nicht geht, kann auch die anderen gar nicht gehen. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nun, hier wird nochmal unterstrichen, in Vers 40, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, dass das Urteil des Apostels Petrus, was ja im Einklang mit dem Urteil von Jesus Christus, dem Sohn Gottes ist, ist, dass diese Welt kaputt ist, dass diese Welt verkehrt ist, dass diese Welt pervertiert ist, dass diese Welt krank ist. Und zwar, weil wir Menschen, und das ist die Frage, ob wir uns damit identifizieren können, damals Adam und Eva gesagt haben, okay, Gott hat gesagt, das sollen wir nicht tun, das sehen wir anders, das werden wir mal selber in die Hand nehmen, ob das wirklich so ist. Sie haben sich berauben und belügen lassen vom Teufel und sie haben dann den Lohn dafür empfangen, den Gott vorher angesagt hatte. Wenn ihr mir misstraut, wenn ihr dieses eine Gebot übertreten werdet, dann werdet ihr sterben. Und das ist geschehen. Und das ist jetzt eine ganz andere Botschaft, als was wir normalerweise vermittelt bekommen durch die Botschaften und die Erklärungen dieser Welt. Diese Welt geht davon aus, dass wir Menschen gut sind. Und wenn etwas nicht gut läuft, dann denkt man sehr viel darüber nach, naja, das hat wahrscheinlich mit der Umwelt zu tun. Ja? Die Kinder tun schlechte Dinge, weil die Eltern Fehler gemacht haben. Ja? Und das ist ja nicht ganz falsch, aber das greift nicht bis in die Tiefe. Die Tiefe ist, wir sind alle todkrank durch die Sünde und wir brauchen die Vergebung der Sünde. Und wir brauchen aber noch mehr als nur die Vergebung für die konkreten Sünden, die wir getan haben. Wir brauchen eine Veränderung unseres Wesens. Wir müssen geheilt werden von der Todkrankheit, die wir alle haben. Ich möchte mal vergleichen mit einem AIDS-Virus, den wir Menschen alle haben. Und wir brauchen die Heilung davon. Und wir können das eigentlich nicht heilen. Und wer ein AIDS-Virus hat, dem sieht man das übrigens nicht sofort gleich an. Sondern irgendwann bricht die Krankheit aus, das kann dann sehr langsam auch gehen. Und irgendwann geht es dann zum Tode hin. Und das ist ein Bild für unsere Sünde, die wir haben. Wir haben das. Jetzt magst du sagen, ja, aber wie? Ich habe mich nicht so verhalten, dass ich das irgendwie verdient hätte. Oder woher habe ich das denn? Ja, nun gut, dann erweitern wir das Bild noch darum, dass man sagt, okay, du bist das Kind einer Mutter, die AIDS hatte, und du hast es einfach schon von Geburt an bekommen. Das ist etwas sehr Tragisches, etwas sehr Schlimmes. Und ich möchte uns alle fragen und herausfordern, und es ist meine Bitte an Gott, dass der Heilige Geist uns zu diesem Punkt bringt, dass wir uns damit identifizieren können. Ich sage nochmal, das ist ein Wunder, vielleicht das größte Wunder, was es gibt, dass uns das durchs Herz dringt und dass wir sagen, das stimmt. Ich habe AIDS. Ich brauche Heilung und ich kann mich nicht selber heilen. Petrus sagt, der erste Schritt, geheilt zu werden von dieser Todkrankheit, der Sünde und des Sündigseins vom Wesen her, ist Buße zu tun. Nun, Buße tun ist ja für die allermeisten Gläubigen und auch für manche andere Menschen schon irgendwie etwas, wo man sagt, ja klar, weiß ich Bescheid. Ich möchte heute mal behaupten und die These aufstellen, dass wir im Regelfall zu oberflächlich sind, was Buße angeht. Ich möchte es mit diesem Bild vergleichen, dass alle, die ein Gärtchen haben, die ihren Rasen gern pflegen und die eine Sache über die Maßen hassen, und das ist Unkraut. So, was machen wir, wenn wir Unkraut haben? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Wenn man nicht viel Ahnung hat, sagt man sich, oh, das gefällt mir nicht, das ist Unkraut, das mag ich gar nicht. Ich hole eine Schere und ich schneide es ab und es ist weg. Wunderbar, es ist weg, ich sehe es nicht mehr. Schöner Rasen. Nun, alle, die das schon mal ausprobiert haben, stellen fest, oh nein, das war nur eine sehr kurzfristige Lösung. Das Unkraut ist sehr schnell wieder da. Worauf will ich hinaus? Nun, Unkraut muss man wirklich tief graben und dann muss man es von der Wurzel herausnehmen, komplett von der Wurzel her entfernen und dann ist das Unkraut weg. Gut, dann gibt es ja gleich wieder die Infizierung, da fliegt irgendwas rüber, vielleicht vom Nachbarn, irgendein Same eines Unkrautes und dann ist das so ein bleibendes Thema. Ich selber habe das auch gelernt, es war nicht so platt, halt mit der Schere, aber ich bin nun ein Mensch, der auch gerne den bequemen Weg sucht und so habe ich mir so einen kleinen Flammenwerfer gekauft im Baumarkt. Da muss man sich nicht so viel bücken, das ist ganz cool und man brennt das so ab, das Unkraut, aber das hält auch nicht so lang, ja? Das ist das Problem. Manchmal geht es, aber es gibt einfach Unkraut, das ist zu tief. Und auch wenn die Werbung das verspricht, das ist dann nicht gründlich weg. Nun, ich möchte mit euch anschauen, was es heißt, Buße zu tun, also diese Umkehr des Herzens. Und ich meine jetzt mal nicht nur die Umkehr am Tag unserer sogenannten Bekehrung, das ist ja auch schon Buße, sondern möchte ein bisschen tiefer schauen. Manchmal tun wir Buße, das heißt, wir bitten Gott um Vergebung für unsere Schuld, aus dem Grund, weil wir Angst haben vor den Folgen. Das ist schon ein guter Grund, aber im Grunde genommen ist es auch immer noch oberflächlich. Oder wir wollen irgendwie einen bestimmten Ärger aus dem Weg gehen und deswegen tun wir Buße. Das heißt, wir bitten Gott um Vergebung, wir sagen Entschuldigung, tut mir leid, aber es ist oberflächlich. Die große Gefahr ist, dass das oberflächlich bleibt. Wenn wir uns mal anschauen, was die Bibel sagt, oh, das ist ein bisschen klein, aber ich lese es ja vor. Im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 34, dort spricht Jesus mit den Pharisäern und dort sagt er, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. So, damit wir wirklich umkehren können, Buße von der Tiefe her, ich sag mal, die Wurzel ausgegraben, müssen wir auch die Tiefe der Sünde verstehen, denn sonst ist es nur so etwas Oberflächliches. Jesus diskutiert hier mit den Pharisäern, die ihn mal wieder herausgefordert haben. Und sie haben unter anderem in diesem Abschnitt gesagt, naja, wir sind Nachkommen von Abraham, so in dem Sinne haben wir ja kein Problem, oder? Wir haben auch nichts zu fürchten. Ich meine, wir sind gerettet, wir gehören zum erwählten Volk, wir werden in den Himmel gehen, aus einem einzigen Grund. Ja, wir sind Nachkommen von Abraham, wir sind in dieser Blutlinie und von daher... Ja, wir müssen auch schon aufpassen und auch unser Leben regeln und die Gebote einhalten, aber im Grunde genommen sind wir doch ganz okay. Jesus macht ihnen deutlich, ohne das wegzunehmen, dass es das erwählte Volk ist, das ist ein Thema für sich natürlich, und dass die Juden, das erwählte Volk, auch zuerst all das bekamen von Gott zur Errettung und dass sie auch gesetzt sind und dass Gott auch nach wie vor besonders an ihnen wirkt und dass er auch einen Plan hat, dass am Ende der Zeit sehr, sehr viele, ganz Israel heißt es im Römerbrief, gerettet wird. Das war nur mal ein kleiner Exkurs. Aber hier sagt Jesus etwas, er sagt, du kannst dich nicht darauf berufen, dass du ein Nachkomme Abrahams bist. Und ich möchte es mal auf uns übertragen, denn ich denke mal, die allermeisten von uns sind keine Juden, biologisch gesehen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du sagst, naja, ich gehe ja regelmäßig zum Gottesdienst oder ich bin Mitglied einer Gemeinde. Ich möchte mal so weit gehen, auch das, was du vielleicht regelmäßig spendest für eine Kirche oder für eine Gemeinde. All diese Dinge sind gut und schön, aber sind überhaupt keine Rettung, sind keine Befreiung, sind keine Erlösung, sondern es sind eigentlich die Folgen, die Auswirkungen davon, wenn ich gerettet bin. Aber ich möchte es so deutlich sagen, weil auch in unserem Land ein großes Missverständnis herrscht darüber, denn sehr viele glauben, dass sie Christen sind und wir werden immer noch als christliches Land bezeichnet, aber sehr viele Menschen haben nicht gegraben, bis die Wurzel rauskam, sondern sie gehen ab und zu mal in den Gottesdienst oder auch häufiger. Sie tun das eine oder andere Gute, sie spenden etwas für wohltätige Zwecke und für die Kirche und sie leben eigentlich in einem sehr gefährlichen Zustand, weil sie glauben, dass sie Christen sind, weil sie glauben, dass sie in den Himmel gehen werden, weil sie glauben, dass sie erlöst sind, aber sind sie nicht. So wie die Pharisäer damals. Jesus musste sie richtig wachrütteln und er müsste sagen, halt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Was ist ein Sklave? Wir haben ja keine mehr, Gott sei Dank. Ein Sklave ist einer, der gebunden ist. Ein Sklave ist einer, der keine Menschenrechte hat. Gott sei Dank ist uns das Denken sehr fremd. Ja. Aber damals, zur Zeit Jesu, gab es ja Sklaven. Und da war sofort klar, wovon er redet. Wenn der Herr sagt, du machst jetzt das, dann macht man das. Und wenn nicht, dann wird man halt geschlagen oder umgebracht. Und dann gibt es kein Gericht, was da irgendwie noch eingreift. Sklaventum ist, ich bin gebunden. Ich habe einen Herrn, einen Bestimmer, einen Despoten, der macht, was er will mit mir und besser gehorche ich, weil sonst bin ich tot. Ich habe dort zwei Bilder jetzt mit eingebracht, hier auf die Folie. Einmal so ein Männchen, was so hinter Gittern ist und diese Gitter sind Zigaretten. Und ein anderes Männchen, da liegen die Spritzen und es soll halt Drogenabhängigkeit symbolisieren. Es ist so, dass wir, besonders bei Drogen, die allermeisten von uns, dass es ziemlich klar ist, dass man sagt, oh, Drogen sind gefährlich und du kannst gebunden sein, du kannst drogenabhängig werden, ein Sklave der Droge. Und vielen Rauchern ist es ja auch so ergangen. Und mein Vater selbst war Kettenraucher, immer wieder mal versucht aufzuhören, war so kurze Phasen und so. Er hat es dann letztlich nie richtig geschafft. Er ist ein Raucher geblieben und er hat mir ganz offen und ehrlich gesagt, als ich noch jung war, als ich ein Teenager war, er hat gesagt, Carsten, fang's gar nicht erst an. Ja, das war mal ganz offen und ehrlich von ihm, weil er gesagt hat, das ist ein, kann zur Sucht werden und wenn du da erstmal dran gebunden bist, dann hast du einen schweren Weg da wieder raus. Fang's gar nicht erst an. Jesus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Wenn wir da mal richtig drüber nachdenken, heißt es, und wenn du ehrlich genug bist, weißt du, dass du mindestens einmal in deinem Leben schon gesündigt hast, dass du dann Ketten hast. Es ist wie, als wenn du eine starke Droge genommen hast, die dich sofort abhängig macht. So ist Sünde. Wie kommst du davon los? Ich sag mal, es reicht nicht, einen Gottesdienst zu besuchen, so gut das ist. Oder es ist vielleicht der Weg, dass du dann zur Befreiung kommst, ja. Es gibt nur einen Weg, dass du diese Handschellen, sag ich mal, dass du diese Bindung los wirst. Und das ist, wenn Jesus Christus dir deine Schuld vergibt, ganz tief von Herzen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du Buße tust, dass du tief Buße tust. So möchte ich es mal nennen. Im Grunde genommen könnte ich sagen, dass du normal Buße tust, aber wir haben das Problem der oberflächlichen Buße. Und deswegen möchte ich es so beschreiben. Wir haben diesen Reflex und ich glaube, und was ich hier predige, ist für mich persönlich auch. Mich hat ein Artikel eines sehr guten Pastors dermaßen angesprochen, dass ich gemerkt habe, Herr, hilf mir, ich gehöre zu denen, die des Öfteren oberflächlich Buße tun. Und das Problem von oberflächlich Buße tun ist, dass du zwar das Ding oben abschneidest, aber dass es nicht in der Tiefe deines Herzens entfernt ist. Das ist übrigens eine Erklärung, warum manche sagen, ja, aber ich habe doch Buße getan und jetzt habe ich immer noch das Problem. Ich komme davon nicht los, von dieser schlechten Gewohnheit. Nun, es hat mit der Tiefe der Buße zu tun. Und nochmal, es geht jetzt nicht um eine Sonderlehre oder etwas Besonderes, Offenbartes. Es geht darum, dass diese Tiefe der Buße eigentlich das Normale ist, aber dass wir viel mit Oberflächlichkeit zu tun haben. Nun, was ist denn das? Ich möchte mal 6 Elemente nennen von Buße. Und wenn wir uns das als Spiegel vorhalten, stelle ich fest, okay, da habe ich noch richtig zu lernen. Das habe ich zwar auch schon erlebt in dieser Tiefe, aber des Öfteren mache ich das einfach zu schnell, mache ich das zu, okay Herr, es tut mir leid, vergib mir. Ich möchte einfach schnell davon loskommen, aber dann geht es nicht tief. Dann schneidest du nur das Obere ab. Die Tiefe der Sünde. Und hier sind wir wieder bei diesem Punkt der Todkrankheit oder als zu sagen, ja, ich habe AIDS und ich brauche jemanden, der mich heilt. Die Bibel ist da unmissverständlich. Sie zeichnet ein Bild des Menschen von unglaublich unerhörter Kostbarkeit des Menschen. So wertvoll ist jeder Mensch, aber gleichzeitig von einem Bild, dass der Mensch so schlecht ist, so verdorben, so zerstört, so kaputt. Und das kriegen wir oft nicht zueinander. Ja? Wenn wir sagen, Mensch, ich will jemanden wertschätzen, dann sage ich halt in der Regel lauter tolle Sachen über diesen Menschen. Aber bei Gott ist das genau die Spannung und ist das das, was wir beides brauchen? Total wertvoll, aber total erlösungsbedürftig. Die Sünde ist so tief. Einige Bibelstellen, um das zu belegen. Prediger 7, Vers 20. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Kein Mensch ist gerecht. Hiob 15, Vers 14. Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Wie kann der von einer Frau Geborene gerecht sein? Das hat nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Das ist einfach jetzt mal nur der Punkt, dass die Frauen nun mal die Kinder gebären und nicht die Männer. Hier geht es darum, dass wir, ja, nicht diese Erbsündenlehre ist das, aber es ist nah dran. Es ist, du bist nicht ein Sünder, weil du schon mal gesündigt hast. Ja? Nicht so rum ist das, sondern du bist als Sünder geboren, weil du nun mal von Adam und Eva abstammst und weil die gesündigt haben. Und das ist dein Status von Anfang an und du brauchst Vergebung. 1. Mose 6, Vers 5, ein unglaublich trauriger Vers in der Bibel. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Nun, ein ganz wichtiges Element von Buße tun, so dass es wirklich tiefgreifend ist, ist, dass wir die personale Dimension unbedingt mit reinbekommen. Was meine ich damit? Buße, Sünde, hat immer etwas zu tun mit dem lebendigen, heiligen Gott, der präsent ist, der da ist. Es gibt keinen Ort, wo du hingehen kannst, wo Gott nicht wäre. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt freut oder ob dich das jetzt erschreckt. Beides ist gut möglich. Gott ist allgegenwärtig und Gott ist heilig. Und Gott sieht, was die Menschen tun. Es gereute ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Natürlich, weil er nicht die Ehre bekam, weil er nicht geachtet wurde und weil hier die Harmonie zerbrochen war, aber ganz bestimmt auch, weil es für ihn jedes Mal ein Leid ist, wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas Böses tut. Und hier hatten wir schon Kain und Abel. Ja. Und hier haben wir bald die Sintflut, weil Gott sagte, es ist alles so kaputt gegangen. Es ist so viel Zerstörung. Und ich möchte uns mal heute fragen, ich weiß gar nicht, jetzt mal ernsthaft und dass man jetzt mal noch neben der Bibel betrachtet, ich weiß gar nicht, wie man heutzutage ernsthaft noch sagen kann, dass der Mensch gut ist. Wie kann man das eigentlich? Es gibt manchmal Zeiten, ich bin eigentlich regelmäßig Nachrichtenleser und Tagesschau-Gucker, sage ich mal, oder eben Vergleichbares wie Tagesschau, weil ich interessiert bin an dieser Welt. Aber wie kann man eigentlich, ich sag mal, du musst nur eine Tagesschau gucken, und dann überleg mal hinterher, wie ist der Mensch? Wir haben ganz schlimme Berichte jeden Tag. Man muss ja schon fast ein bisschen abstumpfen, um das überhaupt ertragen zu können. Ich meine, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, was da passiert, was Menschen anderen Menschen für ein Leid zufügen, es ist unglaublich. Die Tiefe des Abgrundes, des Herzens, es ist unglaublich. Und Gott schmerzt das. Es hat ihn geschmerzt, es schmerzt ihn bis heute. Er nimmt Anteil an jedem, der leidet. Aber er hat auch einen Ausweg geschaffen. Und dieser Ausweg, versteht mich bitte richtig, ich bin nicht gegen Politik. Wir sollten übrigens heute wählen gehen in unserem Bundesland. Es ist gut, in einer Demokratie zu leben. Wir hatten schon mal was anderes, das war nicht gut. Ich rede jetzt mal von einer Staatsform, in der man lebt. Aber auch noch die allerbesten Politiker auf dieser Welt, die es noch so gut meinen, die noch so gut ausgebildet sind, werden es nicht schaffen. Das Problem an der Wurzel zu packen. Keine Staatsform, kein Politiker, ob der nun sagt, yes, we can oder was auch immer. Ja. Die Aufgabe der Politik ist die Aufgabe der Politik und ich bin nicht gegen Politik und wir brauchen gute Politik. Ihr versteht mich bitte richtig. Ich rede hier gerade nicht gegen Politik, gar nicht. Ich sage nur, Politik geht nicht bis an die Tiefe. Bis an die Tiefe brauchen wir die Politik Jesu. Und das ist die Politik, die am Herzen arbeitet, die uns operiert an unserem kranken, harten, egoistischen, unreinen, Gott nicht ehrenden Herzen. Wir brauchen hier diese Transformation und das bekommen wir durch Buße. Also die Tiefe der Sünde. Es gibt viele Bibelstellen. Psalm 14 ab Vers 1, Römer 3 ab Vers 9. Dankeschön. Ich will einen Schritt weitergehen, denn die Tiefe der Sünde, da mal hineinzukommen und zu verstehen, der Mensch ist schlecht, er braucht Heilung, er ist wertvoll, aber schlecht, das ist Punkt 1, damit wir tief Buße tun. Punkt 2 ist die Trauer über meine Sünde. Im Psalm 51, Vers 19 heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Psalm 51, König David, er hat gemordet und Ehe gebrochen. Und obwohl er ein Mann Gottes war, gesalbt zum König, gesegnet von Gott, war er in so eine Blindheit über seine eigene Sünde geraten, dass ihm das nicht klar war. Es ist unfassbar. Aber Gott hatte einen Weg. Der Prophet Nathan kam zu ihm und hat sehr geschickt durch ein Gleichnis ihm zu dem Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ich bin ein Sünder. Ja, wie furchtbar ist das denn? Die Augen wurden ihm geöffnet. Und er war traurig über seine Sünde. Ich möchte uns fragen, sind wir traurig über unsere Sünde im Angesicht des lebendigen Gottes? Sind wir traurig über unsere Sünde? Ich glaube, wir sind traurig, ja, bei vielen Dingen in unserem Leben. Wir sind traurig, wenn wir unser Handy verlieren. Wir sind zu Recht traurig, wenn wir einen Menschen verlieren, der uns nahe gestanden hat. Natürlich, das ist gut so, das ist richtig. Wir trauern, ja. Trauern wir über unsere Sünde? Oder ist es oft so, ja, Herr, tut mir leid, vergib mir, okay. Bei Jesus, bei David hier ging das sehr, sehr tief, sehr, sehr tief. Und das war der Schlüssel dann für ihn zur Freiheit. In Lukas 22, das ist leider irgendwie sehr klein geraten hier, sah zu Hause an meinem Computer noch anders aus. Ich lese uns das kurz vor, hier geht es um Petrus. Der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Nämlich der Herr hatte zu ihm gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus hatte ja reagiert und hat gesagt, dich verleugnen? Ja, andere vielleicht, aber ich doch nicht. In diesem unerschütterlichen, aber selbstgezimmerten menschlichen Selbstbewusstsein, in seinem eigenen Stolz hatte er das behauptet, aber er hatte erlebt, ja, dass auch er große Menschenfurcht hatte, dass auch er dann nicht zu Jesus stand und dass er Jesus verleugnet hat, dreimal. Genau wie Jesus es vorher gesagt hatte. Und dann heißt es in Lukas 22, Vers 62, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Es stand ihm vor Augen. Nun war es unausweichlich. Er wusste, ich habe versagt. Er hat es auch als Sünde gewertet. Ich habe meinem Herrn, der nun 3 Jahre in mein Leben investiert hat, von dem ich so viel Liebe empfangen habe, der so gut war zu mir, der mich so viel gelehrt hat, der meine wunderbare Berufung gegeben hat. Diesen Herrn habe ich verleugnet. Ich hatte nicht den Mut zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Mein eigenes Wohlbefinden war mir einfach wichtiger als Jesus, der mich so geliebt hat. Ich habe ihn nicht geliebt und er weinte bitterlich. Er war tief zerstört über seine Sünde der Feigheit. Kennen wir das? Das ist jetzt kein Vorwurf, überhaupt nicht. Und ich weiß, dass ich des Öfteren, wenn ich so das Vaterunser bete in meiner stillen Zeit, und dann kommt der Moment, Herr, vergib mir meine Schuld, dann überlege ich natürlich und ich bitte Gott, zeig mir meine Sünde und dann kommt das eine oder andere von Rechthaberei oder was auch immer, von Geiz. Und dann sage ich, okay, es tut mir leid, Herr. Und ich denke, das ist auch so in dem Rahmen okay, nur es gibt eine tiefere Zerbrochenheit und eine tiefere Traurigkeit über Sünde, weil wir Gott damit verletzen, weil wir Gott betrüben, weil wir nicht getan haben, was Gott eigentlich vorgesehen hatte. Ich möchte jetzt nicht, dass wir irgendwie das falsch verstehen, ja? Und wir können das auch gar nicht selber machen. Es ist ein Geschenk, wenn Gott uns das schenkt. Aber wenn Gott so an unseren Herzen wirkt, dann lassen wir es bitte zu. Und die Geschichte mit Petrus geht ja unglaublich weiter. Es ist ja auch so krass irgendwie. Jesus sagt, du wirst sündigen. Was ist das eigentlich? Wir sollen doch nicht sündigen. Aber er sagt doch, es ist irgendwie nötig, damit du zerbrichst in deiner ganzen Selbstbestimmtheit, deinem ganzen Hybris, deiner ganzen Hochmut, dass du da mal zerbrichst. Und deswegen musste das irgendwie sein. Und dann Jesus, der Auferstandene, ja. Unglaublich, die Liebe Gottes. Deswegen ist es ja so, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Ganz im Gegenteil, ich möchte sagen und bezeugen, an den Momenten meines Lebens, wo ich am tiefsten zerbrochen war, war Gott mir am nächsten. Als der auferstandene Jesus dann Bescheid gibt, übrigens zunächst den Frauen, passt gut zum Muttertag, es waren die ersten Zeugen der Auferstehung, da sagt er und sagt den Jüngern Bescheid, dass ich auferstanden bin, sagt den Jüngern und Petrus Bescheid. Der wird namentlich genannt. Wow. Und Jesus nimmt sich richtig Zeit, ganz persönlich mit Petrus, als der Auferstandene am Strand steht, ja, und dann die Begegnung hat mit seinen Jüngern. Er führt erstmal ein Einzelgespräch mit Petrus. Und er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, Petrus, du schlimmer Kerl und du Sünder und schade, ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Also du darfst dich noch hinten in die letzte Reihe setzen in der Gemeinde, aber eigentlich mit dir kann ich nichts mehr anfangen, du hast versagt. Wie schnell haben wir diese Gedanken? Aber Jesus, ganz anders. Petrus ist zerbrochen über seine Sünde und er stellt ihm eigentlich nur eine Frage, aber die dreimal. Sag mal, hast du mich lieb? Liebst du mich? Ist die Beziehung zu mir, ist das das Wichtigste? Geht es darum? Er musste ihm nicht mehr sagen, dass er etwas falsch gemacht hatte, das wusste Petrus längst. Er musste Petrus jetzt aufbauen. Und er musste klar machen, hör mal, ich möchte so gern weiter mit dir unterwegs sein, ich möchte dich auch weiter gebrauchen. Und im Grunde genommen, du bist jetzt noch fähiger für das Reich Gottes als vorher. Sehr interessant, sehr tief. Petrus hat geweint über seine Sünde, bitterlich geweint. Er hat gedacht, es ist alles vorbei. Vergleichbar mit Jesaja. Jesaja, der Prophet, in Kapitel 6 im Jesaja-Buch finden wir das. Er war an dem Punkt, weil er so in die Heiligkeit Gottes getreten war, dass er sagte, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Ja, war das jetzt so ein schlimmer Typ? Nee, das war eigentlich schon ein ziemlich heiliger Mann. Aber er erkannte im Angesicht der Heiligkeit Gottes, boah, ich habe unreine Lippen, ich habe schlechte Dinge ausgesprochen und gedacht. Und übrigens, die ganze Menschheit ist ja so, boah, wie kann ich hier bestehen? Und Gott reinigt ihn mit glühenden Kohlen, in diesem Fall seine Lippen. Er ist gereinigt und er bekommt die Beauftragung, ein Diener Gottes zu sein. Ein herausragender Mann Gottes, er bekommt die Beauftragung. Also Gott zu dienen hat ganz viel damit zu tun, dass ich zerbrochen bin über meine Sünde und dass ich den Auftrag von Gott bekomme. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wenn du an diesen Punkt kommst, ist es extrem schmerzhaft, aber es ist der Weg zur Freiheit. Es ist der Weg, wo jetzt wirklich tief ausgegraben wird und wo du dann davon ausgehen kannst, boah, ich werde jetzt wirklich verwandelt. Ich komme jetzt ganz tief mit Gott zusammen. Die Sünde bekennen, naja, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die Sünde auch zu bekennen. Aber wie tun wir das eigentlich? Wiederum etwas, was uns hilft, tief Buße zu tun, oder wie ich eingangs sagte, eigentlich die normale, gründliche Buße. Psalm 32 ist hier und auch ein Psalm von David. David hat des Öfteren Buße getan und ich möchte mal sagen, das war mit einer der Erklärungen, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und es heißt hier im Psalm 32, David voller Erleichterung singt, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem die Sünden nicht angerechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und ich gab sie auf. Und ich gab auf, sie zu verbergen. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Ich möchte das jetzt nicht zu platt eins und eins zusammenfügen, aber ich möchte an der Stelle mal sagen, dass es manche psychische und sogar körperliche Heilung gibt, wenn wir Schuld bekennen. Das, was David hier beschreibt, könnten wir auch beschreiben als wie so eine Art Depression. Und sogar bis in den Körper hinein. Ich war schwach und ich war elend. Ich jammerte den ganzen Tag. Ich war wie vertrocknet. Versteht mich bitte richtig. Ich habe nicht gerade gesagt, jeder, der mit Depressionen zu tun hat, ist ein schlimmer Sünder. Bitte versteht mich richtig. Das wäre jetzt ganz fatal, wenn wir das jetzt falsch verstehen. Es gibt manche Depressionen, die haben wirklich mit reiner Chemie zu tun. Und deswegen helfen auch Medikamente. Bitte versteht mich hier richtig. Es gibt aber auch Depressionen, weil wir an Sünde festhalten. Weil wir zum Beispiel jemanden nicht vergeben, der uns übel mitgespielt hat. Und das beeinflusst uns. Wir sind am Stück. Wir können nicht einfach sagen, na, ich behandle mal nur den Körper. Wir sind eine Einheit, Geist, Seele und Leib. Das gehört zusammen. Es beeinflusst sich gegenseitig. So, wenn da etwas ist, und das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, Gott vergibt dir deine Schuld. Aber unter einer Bedingung. Und da ist es knallhart. Wenn du bereit bist, dem Nächsten zu vergeben. Wenn du darauf pochst, das ist mein Recht. Das war so unfair. Dem werde ich mein Leben lang nicht vergeben. Begibst du dich selber in ein Gefängnis. Dann bleibst du krank oder du wirst krank. Ich möchte es einfach deutlich sagen. Tut mir leid, ist jetzt gerade wieder so ein Moment Zahnarztwort da am Nerv rum. Aber ich weiß, dass es der Weg zur Freiheit ist. Du musst vergeben. Ich weiß nicht, ob das gerade prophetisch ist, aber wir alle kennen das, dass wir verletzt werden von anderen Menschen. Das ist leider so. Die Welt ist nicht heil. Das passiert. Bewusst ja, manchmal und oftmals unbewusst. Die Menschen wissen gar nicht, was sie getan haben. Du musst vergeben. Du musst deinem Nächsten vergeben. Du musst vergeben. Du musst sagen, ich vergebe. Im Namen Jesu, ich vergebe. Gott, gib mir die Kraft zu vergeben. Vielleicht brauchst du einen Seelsorger für diesen Prozess, bis du durch bist, bis du von Herzen vergeben hast. Auch hier ist es schlecht, wenn das nur oberflächlich ist. Ja, ich vergebe ihm. Nein, nein, nein. Wenn da dieses Unkraut in deinem Herzen ist, dann musst du das rausgraben. Und ich sage dir, das geht. Das geht wirklich. Bekenne die Sünde. Und manchmal, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber manchmal funktioniert das Bekenntnis nicht, wenn wir das alleine machen. Manchmal müssen wir zu einem Seelsorger gehen, zu einem Pastor, zu einem Ältesten, zu einer Seelsorgerin gehen. Und wir müssen bitten, darf ich mal eben mit dir zusammen hier sitzen und ich möchte etwas durchbeten und ich möchte da eine Vergebung aussprechen. Oder sei es, was ist die Sünde in deinem Leben? Was ist das, wo du Freiheit brauchst, wo dich etwas quält, wo du gebunden bist? Und du sagst, ich möchte Gott um Vergebung bitten, aber würdest du bitte der Zeuge sein? Früher sagte man Beichtvater. Das Wort Beichte ist ein bisschen belegt, deswegen will ich das jetzt gar nicht benutzen. Aber wir sollten nicht, weil es komische Beichte gibt, das total wegschmeißen. Es ist total wertvoll und kostbar und wichtig. Und manchmal bringt das erst die richtige Kraft, setzt die frei. Das ist geheimnisvoll, setzt die frei und dann bist du frei. Sorry. Es ist meine Bemühung, nicht zu lang zu predigen. Wir wollen auch jetzt gleich das Abendmahl feiern. Ich kann das bezeugen und jeden nur dazu einladen, obwohl das schmerzhaft ist. Bekenne deine Sünde im Beisein eines Seelsorgers, Seelsorgerin und du wirst eine Kraft empfinden, die dahinter steckt, die du vielleicht noch nicht kennengelernt hast. Die Schrift spricht davon und ich möchte diesen Schlüssel heute bewusst weitergeben. Es zerbricht etwas in uns an der Stelle von Hochmut. Ja, es ist sehr demütigend. Aber dieser Zerbruch bringt uns in die Freiheit und setzt Kraft Gottes frei. Ich kann es nicht viel besser erklären. Ich kann nur herzlich dazu einladen und ich kann bezeugen, dass ich das erlebt habe. Und dass das Freiheit ist. Noch ein paar Aspekte, um die Fülle des Bußetuns darzustellen. Sich der Sünde schämen. In Esra 9 heißt es in Vers 5, und ich fiel auf meine Knie und ich breitete meine Hände aus zum Herrn, meinem Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten, also unsere Sünden, sind über unser Haupt gewachsen. Unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. damals der Kontext da, der Zusammenhang war, dass das Wort Gottes wiederentdeckt wurde. Das war verloren gegangen im Volk Gottes damals im Alten Testament. Und dann haben sie es wiedergefunden. Sie haben es vorgelesen und anhand der Bibel des Alten Testaments, der Schriften, erkannten sie ihre Sünde. Und zwar so massiv, dass Esra sagt, ich schäme mich. Ein Pastor, Thomas Watson, der hat 1620 bis 1686 gelebt, hat es so formuliert, Erröten ist die Farbe der Tugend. Erröten ist die Farbe der Tugend. Das klingt vielleicht ein bisschen strange, aber das ist genau, was er hier meint. Sich wirklich zu schämen. Auch das ist eigentlich ein Element von Buße. Die Sünde hassen. Ja, hier ist wieder der Punkt, wie tief haben wir das begriffen, dass das wirklich schlimm ist, zerstörerisch. Sünde ist wie eine ätzende Flüssigkeit, die irgendwie auf deine Jacke gekommen ist und es frisst Löcher rein. Es ist nur negativ. Es zerstört Beziehungen und es zerstört die Beziehung zu Gott. So ist Sünde. Und deswegen bräuchten wir eigentlich noch mehr Energie zu sagen, ich hasse die Sünde. Ich liebe Menschen, aber ich hasse die Sünde. Zuerst in meinem Leben, aber auch wo immer ich sie sehe oder wo sie sich mir anbietet, in Filmen oder wo auch immer, Computerspielen, was auch immer Teil unseres Lebens ist. Es geht nicht darum, jede Technik jetzt hier zu verurteilen, aber es geht darum, dass es vielleicht auch mal nötig ist, dass du frei wirst, indem du sagst, so, jetzt ist mal eine Woche kein Internet. Oh. Was hat der Pastor gerade gesagt? Oh, kann man gar nicht, oder? Kann man nicht leben, oder? Ohne Internet. Nochmal, das Internet ist nicht böse. Das Internet ist nicht gut. Das Internet ist neutral. Es kommt darauf an, was du dir da anschaust und was du dir reinholst. Und ich sage dir, wenn du eigentlich hier einen Kampf hast, einen Kampf, der sehr groß ist, ja, dann meide es doch mal eine Zeit. Seelsorgerliche Gespräche dazu, damit du frei wirst. Und dann nutzt du es als jemand, der es nutzt und nicht jemand, als der gekettet ist daran. Die Sünde hassen. Psalm 101 zum Beispiel sagt, Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. Das ist praktisch, oder? Das will ich nicht einmal ansehen. Gottes Gebote zu übertreten ist mir verhasst. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von allem Bösen fernhalten. Ich will nicht dulden, dass einer schlecht über einen anderen redet. Oh. Also wenn wir jetzt bis gerade vielleicht noch gedacht haben, okay, Sünde ist das Problem der anderen, aber nicht meins, dann bitte mal ganz ehrlich. Wann warst du zuletzt dabei, wo schlecht über einen anderen geredet wurde? Ich sage ja nicht, du hast schlecht geredet. Ich sage nur, du warst dabei. Und du hast das einfach laufen lassen. Das Mindeste ist, dass du dich höflich verabschiedest und sagst, nee, hier will ich nicht dabei sein. Besser noch, vielleicht kommt auf die Situation an, wer zu sagen, ihr Lieben, es tut mir leid. Vielleicht stimmt das, was ihr sagt über die Person, aber ich finde es trotzdem nicht richtig, dass wir in Abwesenheit von ihr so reden. Wenn, dann lasst uns doch mal gemeinsam mit ihr reden und da anbieten und die Sache klären und aus der Welt schaffen. Aber da bin ich nicht dabei. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Wir wollen es tun und unsere Sünden bekennen. Und wir wollen dann das Abendmahl feiern. Ich möchte nicht predigen, damit hier keiner sich mehr an den Tisch traut. Aber ich möchte auch nicht, dass wir leichtfertig an den Tisch der Gnade Gottes gehen und sagen, ja, Sünde, ja, da haben die anderen ein Problem mit, aber nicht ich. Ja, und dann das sechste Element. Ich habe ja beschrieben, es sind eigentlich sechs Elemente. Der Sünde auch den Rücken kehren. Der Sünde auch den Rücken kehren. In Johannes 8 ist es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Da war eine Frau, die hat Ehebruch begangen. Sie hat gesündigt. Und im Alten Testament stand darauf die Todesstrafe. Jesus beschützt diese Frau und er sagt, nein, ich werde den Stein nicht werfen. Ich werde dich nicht töten. Obwohl er das hätte gedurft. Es wäre eigentlich korrekt gewesen. Er schützt diese Frau. Er gibt ihr Vergebung, aber nicht auf die billige Art. Sondern er sagt, geh und sündige jetzt nicht mehr. Er bleibt schon noch dabei, dass Ehebruch Ehebruch ist. Und er sagt, bitte. Nein, er sagt nicht bitte, er befiehlt es. Und er sagt, geh und sündige nicht mehr. Das gehört dazu, dass wir uns von der Sünde abkehren. Was kann das sein? Vielleicht ein Schutzprogramm auf dem Computer, weil du immer, obwohl du es nicht willst, auf irgendwelche Seiten gelangst, wo du Dinge siehst, die du eigentlich nicht sehen willst, wo aber die Gewohnheit dich hinzieht. Da gibt es Schutzprogramme. Oder eben den Computer wirklich mal eine Woche aus und einige seelsorgerliche Gespräche, dass du stark bist und dass, wenn die Versuchung kommt, dass du sagst, das klicke ich sofort weg. Bösen Gedanken will ich keinen Raum geben. Das nochmal jetzt zum Abschluss so gesagt. Wir können nicht in dieser Welt leben, ohne dass wir Böses sehen. Das funktioniert einfach nicht. Da hat der Apostel Paulus gesagt, dann müssten wir die Welt räumen. Ja, da müssten wir jetzt sagen, beam me up, Scotty. Also nein, beam me up, Herr. Weil diese Welt ist voll von Bosheit. Und du kannst auch nicht Auto fahren und sagen, oh, das Plakat will ich nicht sehen. Und du machst die Augen zu. Das geht nicht. Du kannst auch nicht an deinem Computer arbeiten und mit E-Mails arbeiten, was du vielleicht musst. Und du kannst nicht verhindern, dass da auch mal ein E-Mail mit wirklich super unreinen Gedanken auf einmal kommt. Vielleicht sogar ein Bild aufpoppt. Aber was du tun kannst, ist es ganz schnell ausmachen, es ganz schnell wegklicken, es löschen und dem keinen Raum geben. Darum geht es. Wie Luther einmal gesagt hat, du kannst nicht verhindern, dass mal so ein schwarzer Vogel über deinen Kopf fliegt oder vielleicht sogar um deinen Kopf kreist. Du kannst es nicht verhindern. Du bist noch in dieser Welt, wo das üblich ist. Aber es ist deine Entscheidung, ob diese Vögel hier ein Nest bauen dürfen und sich hier wohlfühlen und sich hier ausbreiten. Das ist deine Entscheidung. Gut, ich möchte das Lobpreisteam jetzt schon mal an den Tisch hier vorne bitten. Und ich möchte uns noch eine Bibelstelle vorlesen. Wir wollen jetzt das Abendmahl dann feiern. Nee, ich brauche noch mal gerade meine PowerPoint. Wir singen noch nicht. Ich möchte auch Heike und Siegfried bitten nach vorne, die das Abendmahl mit austeilen. Aber das Lobpreisteam bekommt ja zuerst auch das Abendmahl. Deswegen kommt bitte schon mal an den Tisch.